Genau. Hallo, liebe alle. Es kommt eine weitere ABC-Podcast-Folge, diesmal mit dem Gabriel Roland, unserem neuen Leiter der Vienna Design Week seit letztem Jahr schon. Er ist schon lange ein Teammitglied der Vienna Design Week, Österreichs kuratierten Design Festival, an dem wir auch schon seit langer Zeit mitwirken dürfen. Und eben in dieser Funktion zum ersten Mal zu Gast. Die Vienna Design Week wird im Herbst wieder stattfinden. Hallo, lieber Gabriel.
Hallo, Anne.
Hallo, hallo. Ja. Lieber Gabriel, aber lass uns jetzt gar nicht einmal nur mit der Vienna Design Week starten, weil ich in dem Podcast immer ganz gern so ein bisschen Biografisches abfrage, damit man so ein bisschen ein Gefühl hat, wie man in diese illustren Positionen vorreicht, was man alles getan haben muss. Erzähl uns ein bisschen. Du bist in Wien aufgewachsen, was für jemanden, der aus Oberösterreich kommt, dann immer besonders ist. Nein, aber sozusagen bist du in Wien in die Schule gegangen, ganz normal hast dich dann, wie kamst du zum Design, wie ging das alles weiter?
Ja, also das ist schon irgendwie eine, für mich retrospektiv wirkt es wie eine lange Aneinanderreihung an Zufällen. Das ist, sicher war ich nicht in allem so unbeteiligt, wie ich das manchmal gerne hinstelle, aber das war sicher lange Zeit nicht so vorgezeichnet, dass das so passieren wird. Und das ist, denke ich, auch als jemand, der eine Veranstaltung, die sich mit Design auseinandersetzt, aber auf eine sehr multidisziplinäre Art und Weise, auf eine sehr gesellschaftlich breit aufgestellte Art und Weise, sicher nicht schlecht, sage ich jetzt mal, sich nicht immer nur mit Design auseinandergesetzt zu haben vielleicht. Auch wenn wir natürlich genau diese Expertinnen und Experten dringend brauchen. Aber ja, so wie du es gesagt hast, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, hier die Schule besucht.
Und da schon irgendwas Einschlägiges hast du irgendwie in der, ja, weil ich habe eine 14, bald 15-jährige Tochter, irgendwie, da geht es dann irgendwann darum, dass man irgendwie, wie wichtig oder relevant sozusagen schon diese Weichenstellungen in gewisse Disziplinen wäre. Und da sage ich mal, bei Design, also sozusagen, es gibt ja irgendwie grafische Zusatzausbildung oder diese, aber das war nicht, sozusagen, es war ein normales Gymnasium oder eine normale Schule.
Mit Latein und allem, ja.
Also hat nicht geschadet, wie man sieht, war trotzdem möglich.
Ups. Ja, nein, also ich bereue ich auch nicht. Aber ich bin dann trotzdem nach der Matura und dem Dienst am Start dagestanden und habe gedacht, was mag ich machen? Ich will eigentlich gestalterisch arbeiten. Immer gern gezeichnet und es war irgendwie ohne einen größeren Plan. Jetzt wollte ich in diese Richtung gehen. Und es hat sich dann aufgetan, einerseits weil es relativ nah von dort war, wo ich damals gewohnt habe, und andererseits weil die Aufnahme, der Aufnahmeprozess relativ einfach mir erschienen ist, habe ich mich beworben für das Kolleg für Textildesign in der Spengergasse. Das ist eine Ausbildung, die es in der Form nicht mehr gibt. Es ist eine sehr interessante Schule, also auf eine über 200-jährige Tradition zurückblickt, eine kleine Geschichte der Industriespionage eigentlich fast, wo die Maria Theresia Emissäre oder eine Delegation nach Frankreich geschickt hat, um dort die Seidentuchproduktion zu besichtigen.
Erforschen und ins Habsburger Reich zu bringen.
Notizen zu machen. Ja. Und sie haben dann, also kaum waren sie zurück, haben sie wurden sie beauftragt, eine Schule zu gründen. Ich hoffe, das stimmt, dass ich die Anekdoten da jetzt erzähle. Aber eine Schule. Die Schule ist definitiv so alt. Die Schule zu gründen, die ist einerseits textiltechnologisch war und andererseits Musterzeichnerinnen ausgebildet hat.
Und es ist interessant, dass diese Schule jetzt zugesperrt hat, jetzt, wo eigentlich Textil wieder so einen Aufschwung hat.
Die Schule hat überhaupt nicht zugesperrt, die Schule existiert weiter. Und das ist ja etwas, was, da muss man schon ein Vienna Design Week Superfan sein, um sich vielleicht daran zu erinnern, dass ich 2019 eine Textildesign-Ausstellung ja auch kuratiert habe. Und ein Thema da war auch stark diese Überschneidung zwischen dem Textilen und dem Digitalen, was hat das miteinander zu tun? Und eben gerade die Jacquard-Weberei gilt ja als einer der Fundamente von Computern und digitaler Datenverarbeitung. Und das ist auch eine der Ausrichtungen dieser Schule jetzt. Also wir haben Festival mit denen immer wieder Berührungspunkte gehabt und vor allem, wie wir den Game Design Schwerpunkt 2019 gemacht haben, weil die tatsächlich in Form einer HTL, muss man sagen, eine der maßgeblichen, interessanten und wirklich tollen Game Design Ausbildungen in Österreich haben.
Interessant, in der Spengergasse.
In der Spengergasse, also nach wie vor.
Okay. Genau, also interessant, wie sich eine Schule auch so der Zeit anpasst. Also einerseits sagen Maria Theresia irgendwie bringt die Textilindustrie sozusagen nach Österreich und dann interessant. Du sagst, und ein Teil sozusagen quasi dieser, glaube ich, des zweijährigen Colleges in der Größenordnung, oder war das ein Teil dieser Aufenthalt in England?
Weil du warst Nein, das dann, war danach dann. Ah, ja. Das ist ja auch eine große Kuriosität. Das wurde immer ein bisschen so unter der Hand dann als Geheimnis weitergereicht. So, na, es gibt die Möglichkeit, dann auch immer ins Ausland zu gehen und so, ja, okay, wie funktioniert das jetzt dann und so weiter.
So alt ist der Gabriel noch gar nicht. Das klingt jetzt so, wie ich Erasmus gemacht habe, war das auch so unter der Hand irgendwie und als wenn das geheime Drogen wäre oder so. Aber
das ist ja schon nicht so lange her. Das ist ja alles nicht das, das Interessante ist ja, in Österreich ist so komplett klar, ein College ist eigentlich keine tertiäre Ausbildung, das ist mehr oder weniger eine Zusatzschulausbildung. Das heißt, man macht die fachspezifischen Elemente einer HTL, was ja wirklich sehr interessantes und super Bildungsangebot ist in Österreich, eine fachspezifische Ausbildung und eine allgemeinbildende Ausbildung.
Du meinst, es ist eine HTL sozusagen?
Genau, eine HTL gleich parallel zu machen. Und ich habe das beide halt sozusagen zeitlich hintereinander gemacht. Das in England ist es denen nicht so klar, dass das nicht eigentlich schon ein bisschen wie eine Uni ist. Wenn du nach der Matura einen weiteren Ausbildungsschritt machst, dann fragen die dann nicht nochmal nach, ob das jetzt das eine oder das andere ist. Und deswegen gab es da so ein Konstrukt, wo Leute aus der, die das College abgeschlossen haben, an eine Universität in England gehen konnten und dort nur sich diese beiden Jahre anrechnen lassen konnten und ein drittes Jahr machen konnten und dann einen Bachelor, Textildesign-Bachelor-Abschluss zu machen. Und ich habe das gemacht, weil es einfach halt ging. Und das war dort nochmal eine ganz andere Art des Arbeitens, wo das sozusagen in Österreich wirklich tatsächlich mit der sterbenden Textilindustrie Hand in Hand gehende, wirklich noch Kollektionsentwicklung, Muster zeichnen, auch wirklich mit starken technologischen Aspekten, wirklich vielen Dingen, die diese Ausbildung auch dem, was die Leute in England an der Uni gelernt haben, weit voraus war. Also gerade was auch die Verwendung von computergestütztem Entwerfen und so weiter war. Aber in England war es einfach das komplett freie Arbeiten. Du bist in der Werkstatt gewesen und hast dort machen können. Ja. Und du hast dir deinen Input von den Lecturern abholen können. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, und dann ist halt irgendwann mal eine Note entstanden oder so. Aber dieses Arbeiten und dieses einfach sich selber organisieren müssen und sich selber auch ausrichten müssen, das war dort eine große Sache. Und insofern war es mir dann auch irgendwie fast leid, dass ich im Endeffekt nur ein Jahr dort hatte und habe dann auch noch ein zweites Jahr angehängt. Deswegen war ich dann insgesamt zwei Jahre dort. Aber auch mit zwei Jahren Abstand. Das ist ein bisschen kompliziert, aber
jedenfalls. Aber schon sozusagen eine sehr dann doch spezifisch kuratierte, also besitzt einfach sozusagen irgendein Studium, irgendwie wie das ja viele andere machen oder sowas, sondern es war schon, also dieser Wunsch des Gestalterischen war doch sehr bald dann schon da, dann sozusagen diese Auslandserfahrung war, glaube ich, schon sehr prägend, aber auch wieder in sehr speziellen Setting, sagen wir mal, jetzt auch nicht eben irgendwie London und Ding, sondern es war sozusagen nochmal so ein sehr. Und dann ist ja ein weiteres Talent, muss man ja schon sagen, ist ja bei dir schon auch das Schreiben, nicht? Also das ist ja, also journalistisches Schreiben, das kommt uns jetzt in der Zusammenarbeit extrem zugute und so. Aber das ist sozusagen, wie kam das dann dazu? Also es war sozusagen einerseits dieser Wunsch, auch was Handwerkliches vielleicht zu machen. Also wenn du Gestalterisches war schon, also eben nicht nur diese akademische Laufbahn zu verfolgen.
Das war natürlich auch alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also das war innerhalb von zwei Wochen klar, dass die Spengergasse oder den Ausbildungszweig, den ich da gewählt habe, nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Zu Teilen schon, aber zu großen Teilen auch wieder nicht. Aber ich war da offensichtlich, und das bin ich vielleicht bis nach wie vor, sehr gut mich da während dem Tun an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Und das war sicher dann auch in England so, und ich habe auch sozusagen meine gesamte Praxis dann halt auch an dieses Studium angepasst oder hab mir einen neuen Fokus oder neue Ausrichtungen gesucht. Und das war aber dann bei dem Schreiben ähnlich, bin ich dann hineingekommen sozusagen, oder haben Leute, die ich kannte, mich gefragt, na, interessierst du dich nicht für dieses Thema? Machst du da nicht mal, abgesehen von einem Gespräch, dich irgendwie dazu äußern? Und das musste ich mir damals schon auch nochmal hart erarbeiten, da, und mit der wirklich maßgeblichen Unterstützung auch von anderen Leuten, die mich hart redigiert haben auch, ja, dass da ein verständlicher Text rauskommt. Und das ist sicher auch etwas, was viele Menschen sei das ein Entwurfsprozess, sei das ein Schreibprozess, aber das gilt auch für die Planung eines Festivals, sehr, sehr stark unterschätzen. Es steht immer sehr groß da, diese initiale Idee, so, das will ich machen, das das ist wichtig und gut, und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, diesen kreativen Wurf, ja. Aber da sind noch ganz viele andere Aspekte, und das ist gerade in der Festivalarbeit unsere tägliche Aufgabe, dass diese Leichtigkeit, dass wir einfach irgendwie etwas Gutes, Bedeutsames, Effektives, Freudiges machen wollen, dass diese Leichtigkeit nicht wegfällt, dass wir nicht die ganze Zeit versuchen, allen Leuten reinzudrücken, dass wir das ganze Jahr eigentlich hart arbeiten und irrsinnig viele unangenehme Sachen machen müssen, damit die da 10 Tage Spaß und Wissenstransfer und so weiter haben. Das ist das, wo man diese Frustration auch von sich weghalten muss, oder?
Alle wissen, dass die Jobs, auch wenn sie noch so lustig und spaßig nach außen hinausschauen. Was ich aber auch glaube, was du sozusagen so schilderst ein bisschen, ist so diese, auch junge Leute diesen Podcast hören, etc. Nein, aber weil ich auch so glaube, wie du sagst, man hat sozusagen, mag es die große Idee, der große Wurf sein, und dass das eigentliche Umsetzen, und das ist relativ wurscht, was man macht, dann doch mit vielen Details, relativ viel Pragmatismus und dann auch, ich weiß nicht, ob es sozusagen nur Hausverstand ist oder sozusagen, ich sage oft so, man muss die Dinge halt wirklich durchdenken und bin man halt nach wie vor schockiert über, bis in welches Detail man das blöderweise und immer noch, und auch ich selber, und das ist, ich weiß nicht, das ist vielleicht, ist, mir ist das, glaube ich, erst auf Strecke, und ich habe ja, sage ich mal, so eine, also in die PR eine ähnliche, weil ich das jetzt auch nicht gelehrt, ich war nicht mein ganzes Leben in Agenturen davor, sondern es war sozusagen eine Aneignung und sozusagen eine, aus einem Setting heraus, einer Möglichkeit, irgendwie sozusagen was zu entwickeln. Aber also ich glaube, soweit ich es nämlich jetzt auch verstehe, ist sozusagen die Art, wie du dich dann einer Aufgabe näherst, und das war ja sozusagen bis zum gewissen Grad auch bei der Vienna Design, ist es sozusagen schon so eine, und natürlich dann auch mit sehr viel Talent, das muss man auch sagen, oder Wissen oder sozusagen der Möglichkeit, sich irgendwie Dinge anzueignen, durchzudenken und dann, sage ich mal, so die Kulturtechniken, einen Text schreiben können, sprechen können, sich was überlegen. Oder wie würdest du das auseinander glauben? Oder gibt es einen roten Faden in allem, was du gemacht hast, in der Art, wie du es machst?
Ich glaube, das eine ist, also wenn man es zumindest, wenn man es biografisch angeht, das muss man schon auch dazu sagen, ich habe sicher nie mein Leben wie ein Projekt geplant. Ja, also das,
da so wirkt es eh nicht. Ja. Keine
Sorge. Also ich habe jetzt nicht so diese, das ist sicher etwas, da muss ich auch Selbstkritik üben, das könnte ich vielleicht auch mehr machen, aber ich will es auch nicht ganz machen. So, und das, das ist das eine, aber das andere, glaube ich, ist eben eine gewisse Eignung dafür, sich in eine Situation zu begeben und in der Situation ein Verständnis zu erlangen für das Vokabular und für die Funktionsweisen, die dort sind, und dann zu entscheiden, bis zu diesem Punkt passe ich mich an die Gegebenheiten an, und ab diesem Punkt mache ich bewusst etwas, was aus dem normalen Regelwerk da irgendwie hinausgeht. Und das hat sicher viel mit, da gibt's viele teilweise modische, teilweise unmodische Worte dafür. Das hat vielleicht viel mit Takt, einem Taktgefühl zu tun, das hat viel mit vielleicht Empathie oder so zu tun, das hat viel mit einer gewissen eine gewissen Funktionsweise oder sozusagen auch einer Respekt gegenüber laufenden Prozessen, aber gleichzeitig einem ständigen Hinterfragen, aber wohin läuft das Ding eigentlich? Ja? Und will ich dort auch hin? Oder gibt es eine Möglichkeit, dieses Fahrzeug zu lenken? Oder fahre ich da nur ein Stück mit und springe dann rechtzeitig wieder ab, wenn es dann den Punkt erreicht hat, wo ich hin will? Und das klingt jetzt ein bisschen opportunistisch, oder möglicherweise, aber das hat sicher auch viel damit zu tun mit dem Überlegen, wie man Systeme auch hacken kann, wie man sie für die eigenen Ziele einsetzen kann. Und das ist auch sicher auch eine der Funktionsweisen der Vienna Design Week, wo diese ganze, also ich sage jetzt Maskerade, aber oder dieses ganze Spiel zwischen einer unabhängigen, kleinen, beweglichen Veranstaltung und einer maßgeblichen Institution, wo die Vienna Design Week, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist die Vorarbeit meiner Vorgänger und Vorgängerinnen, die auf irgendeine Art und Weise eine Veranstaltung geschaffen haben, die das beides ist gleichzeitig, und das ist ein irrsinniger Wert, und das ist, glaube ich, etwas, was mir bis zum Wissen gerade entgegenkommt in der Art und Weise, wie ich bin und arbeite, dass man da diese beiden Sachen gleichzeitig hat. Also das kann ich auch irgendwie vielleicht auch nicht besser
beschreiben. Muss ich kurz jetzt nochmal einmal sozusagen, bevor wir dann quasi nochmal auch zur Vienna Design Week und wie sich das sozusagen jetzt auch verändert, aber nämlich weil sozusagen das Design Thinking oder als Designerin, Designer zu agieren, ist jetzt, sag ich mir, für alle, die jetzt nicht Designer und Gestalter sind, irgendwie sozusagen gar nicht so eine Kategorie, mit der sie was anfangen können. Also ich glaube, wenn man sozusagen auch selbst das wie eine Design Week Publikum fragt, irgendwie, was zeichnet einen Designer, eine Designerin aus, und sozusagen wir sozusagen in dieser Gruppe dieser Menschen mittendrin stehen und das natürlich dann auch eine Vielzahl ist. Und trotzdem, also ich habe manchmal so das Gefühl, dadurch, dass ich eben mit Architekten, mit Designerinnen und mit bildenden Künstlern, slash sozusagen den Institutionen dazu zu tun habe, sehe ich relativ klar auch die Typabgrenzung. Also ich könnte jetzt relativ klar und scharf akzentuieren, was Designerinnen von Architektinnen / von bildenden Künstlern unterscheidet. Aber würdest du dich auch als Gestalter wahrnehmen? Ist es, sag ich mal, du hast jetzt auch mit sehr unterschiedlich, also sozusagen du kommst auch aus einer journalistischen Welt, das ist sozusagen auch aus einem unternehmerischen Denken heraus und solchen Dingen. Ist es sozusagen, wenn du jetzt, also unabhängig des Festivals, jetzt mal nur so ein bisschen mit einer Designerin zusammen mit Jana Bichelbauer, die auch schon einen Podcast hier gemacht hat, wo man reinhauchen kann. Was zeichnet so einen Designer, eine Designerin aus? Oder würdest du sowas als Typ, als Aufgabe, als und in dem Feld dann auch arbeitet mit dieser Gruppe Menschen?
Ich glaube, da gibt es einerseits ganz viele persönliche Eigenschaften, die man mitbringen kann, die einem zu einem Designer oder einer Designerin machen, die so ist oder so ist. Ich glaube, grundsätzlich kann man aber auch zwei Sachen trennen. Das eine sind die Werkzeuge, die man einsetzt, und das sind viele Werkzeuge, die aus unterschiedlichen Feldern kommen. Manche sind dem Design eigen, und das macht das auch spannend und, glaube ich, sehr geeignet, um gewisse Herausforderungen anzugehen. Die kann man aber grundsätzlich auch für andere Dinge einsetzen. Ich meine, du hast Design Thinking erwähnt. Man kann die Werkzeuge von Design einsetzen, auch für organisatorische Prozesse. Man kann viele bildende Künstler und Künstlerinnen setzen Designtechniken ein, um zu etwas zu kommen, was aber kein Designobjekt ist.
Also wo es wirklich eine Handlungsanweisung mehr sind sozusagen und eben weg vom Produkt und weg von sozusagen einer Herstellung.
Ja, das ist eine Art und Weise, sich unserer Umgebung und den Fragen, die uns unsere Umgebung stellt, zu nähern. Ja, und das ist aber auch sicher eine Auseinandersetzung mit all den unterschiedlichen Antworten, die Leute in der Vergangenheit bereits auf diese Fragen entwickelt haben. Das ist sicher ein gewisser Pragmatismus, den ganz viele Designerinnen und Designer mitbringen und schätzen. Manche entscheiden sich bewusst dagegen und das ist genauso richtig und wertvoll, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Das ist das eine. Das andere ist eine Zielsetzung. Also wo will ich hin mit dem? Ja, und was soll das sein? Was soll das können? Was soll das machen? Was soll das bewirken bei Menschen? Und das ist aber, unterscheidet Designerinnen und Designer nicht von anderen Menschen, die sich irgendwie öffentlich äußern, spielt es eine ganz große Rolle, was ihre Haltung ist. Was sind ihre Überzeugungen? Wie ist ihr Weltbild, das auch unabhängig von ihrer Arbeit existiert, und wie informiert das, was sie tun? Was, glaube ich, auch für mich sich herauskristallisiert hat, was die Faszination und auch der Wert und das Schöne und Sinnvolle an der Auseinandersetzung mit Design, Gestaltung ist, dass es die Möglichkeit bringt, in Objekten, Räumen, Dienstleistungen, sozialen Konzepten und so weiter, im Design, mit dem Design, eine Möglichkeit bringt, diese Brücke zwischen Funktionalität, Ästhetik und einem emotionalen Bezug zu Menschen herzustellen. Und über diesen emotionalen Bezug zu Gegenständen, und das ist etwas, was jeder Mensch tagtäglich erfährt, ja, das kann positiv und negativ sein, über diesen emotionalen Bezug das, was Designerinnen und Designer bewirken wollen, überträgt. Also natürlich können auch Objekte, zu denen wir keinen emotionalen Bezug haben, funktional sein. Natürlich können die auch das tun, was wir von ihnen erwarten. Aber was dieses zusätzliche Level ist, das durch über diesen emotionalen Bezug, das multipliziert wird. Ja? Und wenn, also weiß ich, das wird umso relevanter, je komplexer die Funktionalitäten sind. Wenn dann auf einmal die Funktionalität ist, nicht Messer zerschneid das Brot, sondern Messer zerschneid das Brot und sei zirkulär, klimaneutral, ästhetisch und so weiter und so fort, dann brauchen wir, das ist eigentlich irrsinnig viel verlangt von einem Gegenstand, oder? Und dass in dieser Aufgabe und diesen Entscheidungen, die im Gestaltungsprozess getroffen werden, irrsinnig viel dranhängt, dass ist eine Erkenntnis, die in ganz vielen Menschen, ganz viele Menschen wissen das schon lange, aber in ganz vielen Menschen gerade jetzt ankommt und reift. Und ich bin davon überzeugt, oder ich hoffe, dass die Auseinandersetzung und die Wertschätzung für Design in der nächsten Zeit stark anwächst, weil eben so viele Antworten auf Fragen von uns allen da drinnen stecken.
Weil wir zuerst irgendwie von dem Teenager und der Schule und dem Latein gesprochen haben, nicht, dass man sich manchmal so wünschen würde, sozusagen, dass das auch alles Teil, oder es gibt so viele Bereiche des Lebens, wo wir uns wünschen würden, dass sie sozusagen eben in schon einer Schulvermittlung irgendwie sozusagen stattfinden würden und sozusagen Design in seiner aufgefächerten Art und Weise, wie du es jetzt darstellst, gehört sicher auch dazu. Ich würde jetzt gerne nochmal hin eben zur Vienna Design Week und sozusagen, also die Vienna Design Week wurde gegründet von drei Designerinnen, die sozusagen eine sehr einschlägige Designausbildung gemacht hat an der Angewandten und sozusagen, und sie haben halt dann ein Festival gegründet in ihrem Feld, also eigentlich ziemlich naheliegend, also jemand, der Autos zusammenbaut, baut eine Automesse oder macht ein Autofestival oder so, nicht? Das ist, sag ich mal, für sie jetzt nicht so, es war halt sozusagen dieser Wunsch, quasi auch Designszene nach Österreich zu holen, die hiesige irgendwie sozusagen sichtbarer zu machen, etc. Du hast jetzt sozusagen nach 15 Jahren existierender Vienna Design Week, kanntest sie schon sehr gut von der Innenschau, weil du schon seit Jahren mitgearbeitet hast. Hast du aber eine völlig andere, also bist völlig anders da reingekommen als sozusagen jetzt diese drei Gründer logischerweise, nicht? Also sozusagen übernimmst etwas, was sozusagen schon mit einer gewissen Historie kommt, mit einer gewissen, was weiß ich, irgendwie sozusagen Erwartungshaltung aus unterschiedlichen Richtungen. Wie gehst du damit um? Öffnest du es? Ist es eine Chance? Ist sozusagen, nochmal breiter aufzustellen? Ist es, also jetzt gar nicht mehr sozusagen schon in das Programmatische, änderst du das Logo oder machst du dieses oder machst du jenes anders, aber sozusagen es ist, glaube ich, schon ein grundlegende zweite Generation sozusagen im Festivalbetrieb, der jetzt sozusagen mit dir angebrochen ist, in der jetzt, glaube ich, zweiten Saison, eigentlich schon fast ein bisschen dritter Saison unter deiner Ägide. Wie fühlt sich das an? Was sind die Dinge, die für dich da...
Also erst einmal, glaube ich, haben Thomas Tulga und Lili das Festival nie in dem Sinne als Designerinnen oder Designer geführt. Ja, das haben sie als Kuratorinnen und als Kurator gemacht. Ja. Also das war sicher auch etwas, wo sie dann bereits Weggabelung.
Alle drei leiten jetzt Museen, muss man sagen. Genau. Also keiner von denen arbeitet als Designer, sondern alle arbeiten sozusagen kuratorisch und leiten eine Institution.
Und kuratorisch-organisatorisch, ja. Also das ist ja schon noch etwas, was dann auch nochmal dazukommt. Was meine Auslegung der Rolle ist, also ich bin sicher nicht die Person, die dann da reingeht und sagt, wir machen da jetzt die oberflächlichen Änderungen, damit jetzt allen klar ist, ich bin jetzt da. Ja, also wir haben nicht die PR-Agentur geändert, wir haben nicht den Art Director geändert, wir haben nicht die Grafiker geändert und solche. Die Entscheidungen, jeder hätte das, glaube ich, verstanden, inklusive dem Christoph Nadine, wenn ich jetzt gesagt hätte, schaut her, ihr habt jetzt 15 Jahre lang oder wie lange auch immer, dass die Zusammenarbeit da in den jeweiligen Fällen war, tolle Sachen gemacht. Ich brauche Handlungsspielraum, ich muss jetzt da was Neues machen. Ja. Ich glaube aber gerade, und das weiß ich, weil ich in dem Team lang war, dass dieses Exoskelett aus externen
zuarbeitenden Agenturen
im Endeffekt einen nicht einschränkt, sondern einem den Rücken frei hält, wenn man inhaltlich was machen will. Und je besser das funktioniert, und es funktioniert gut, desto mehr kann ich auch machen, deswegen desto mehr neue Projekte kann ich anschieben. Das ist sicher etwas, was in den nächsten Jahren sich dann auch noch irgendwie weiterentwickeln wird. Gleichzeitig ist es schon so, dass ich die grundsätzliche Ausrichtung dieses Festivals, die ist zu zeigen, was hier passiert, in einem internationalen Kontext, Impulse von außen, von außen reinholen, nach außen abgeben, die Stadt, einen Perspektivenwechsel auf die Stadt ermöglichen. Diese Ausrichtung bleibt, weil ich glaube, das ist auch international das Profil der Vienna Design Week, dass wir das gut können. Die Ausrichtung hin, Betrachtung Handwerk, soziales Gefüge der Stadt, Nachhaltigkeit, Lebensmittellandschaft. Das sind einfach Dinge, wo die Veranstaltung ein starkes Profil sich aufgebaut hat. Das wäre leichtsinnig von mir, das jetzt irgendwie umzuwerfen.
Man muss ja auch sagen, sozusagen bei dem Festival, das seit 16 Jahren existiert und aus einer Zeit kommt, dass es sozusagen wesentlich mehr und in allen möglichen Städten sozusagen Design Weeks gab, oft sozusagen mit großen Möbelmessen gepaart, ist ja sozusagen die Vienna Design Week not the last one standing. Also es gibt sozusagen relevanteste Design-Veranstaltungen das ganze Jahr auf der ganzen Welt. Aber sozusagen, wie du sagst, es ist schon tatsächlich was gelungen, nämlich auch in einer Stadt, wo sonst keine Möbelmesse in dem Sinne oder sozusagen jetzt nochmal so eine Dings gibt, eigentlich sozusagen zu dem im Jahr akzentuierenden Event geworden ist, an dem sich sozusagen viele andere sozusagen dann orientieren und wissen, der Herbst ist sozusagen der Höhepunkt für Design, weil eben die Vienna Design Week stattfindet. Also da ist schon tatsächlich nachhaltig viel aufgebaut worden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was die Leute, die gerade international kommen, hier zu schätzen wissen, ist, dass man eben nicht diesen Trubel hat, dass man nicht an 100 Orten gleichzeitig sein muss, auch wenn man natürlich kann, es gibt genug Orte, aber dass man in Wien Zeit hat, sich tatsächlich mit den Sachen, die hier entstehen, auseinanderzusetzen, dass das nicht einfach sozusagen ein Dropshippen von irgendwelchen austauschbaren Content ist, sondern dass die Sachen spezifisch, ortsspezifisch gedacht werden, dass wir tatsächlich lokale Potenziale aufgreifen und mit denen was machen. Dass wir im Detail sind in der ganzen Planung und nicht einfach nur da einen großen Raster über irgendwas drüber ziehen und Lücken füllen mit irgendeinem Content. Ja. Das denke ich, das ist tatsächlich so, dass Leute das lesen können und dass Leute das wertschätzen können. Da arbeitet uns natürlich Wien auch zu unseren Gunsten. Viele Leute kommen sehr gerne nach Wien, auch unabhängig von Design oder irgendwelchen anderen Dingen, weil es ein guter Ort ist. Aber ich glaube auch, dass auch in Zukunft weiterhin auch meine Aufgabe sein muss, sich anzuschauen, was wir gut machen als Festival, was wir effektiv machen und was auch gewisse Sachen sind, wo wir sagen müssen, na gut, das machen andere Leute besser, das müssen wir nicht, da müssen wir nicht mittanzen bei jeder Sache zwangsweise. Wir müssen nicht das größte Designfestival weltweit sein, wir müssen nicht alle fancy Projekte hier nach Wien bringen, wir müssen die zeigen und beauftragen und haben, die für uns aussagekräftig sind, die für uns was bedeuten. Und gleichzeitig müssen wir versuchen, ein aufbauender, aufrichtender Faktor zu sein für die lokale Szene, an dem sich Leute orientieren können. Ich bin auch total froh, wenn sich Leute insofern daran orientieren, wenn sie sagen, das will ich nicht, ich will das anders machen. Ja, es ist mir auch recht, aber ich glaube, wir zeigen da etwas, was ein gewisses Profil hat, und wir freuen uns, wenn Leute daran mit tun und sich daran erfreuen. Ja. Und das hat sich sicher auch immer wieder gezeigt, dass daran immer auch wieder Generationen an Wiener Designerinnen und Designern entstanden sind, die mit der Design Week bis zu einem gewissen Grad aufgewachsen sind. Das ist auch schön.
Aufgewachsen und alt geworden sind. Sie sind mittendrin. Aber jetzt lass uns noch kurz zum Abschluss irgendwie Lust machen auf die nächste Vienna Design Week, die am 16. September eröffnet und dann 10 Tage in der ganzen Stadt stattfinden wird. Was sind die Highlights? Was sind so die, worauf dürfen wir uns freuen?
Also wir haben uns den 6. Bezirk ausgesucht.
Unseren Heimatbezirk.
Natürlich hauptsächlich.
Meinen Heimatbezirk.
Ja, also nur damit ich es kurz in die Arbeit. Nein, also der 6. Bezirk, irrsinnig ergiebig. Ich glaube, das sind ein paar Themen, die für die Stadt und für viele vergleichbare Orte auf der Welt relevant sind. Das ist, wie geht man mit öffentlichem Raum um, wem gehört der, wer darf den nutzen, wer darf den gestalten. Das ist, wie geht es weiter mit dem Einkaufen in der Stadt. Wir haben hier die Marienhofstraße, die, glaube ich, größte Einkaufsstraße Österreichs. Was ist mit dem niedergelassenen Handel? Wie ist aber auch mit größeren Bögen der urbanen Infrastruktur? Es wird die U-Bahn quer durch den Bezirk gebaut. Was verhindert sowas? Andererseits wollen wir auch auf einen ganz anderen Blick auf einen Bezirk werfen, wo viele Leute denken, sie kennen den. Also es gibt auch ganz viele Ecken im 6., die jetzt Leuten, die normalerweise auf der Gumpendorfer Straße, im Naschmarkt oder auf der Marienhofer Straße unterwegs sind, die nicht kennen. Und ich glaube, es gibt viele Ecken und Winkel, wo wir auch nochmal was ganz anderes zeigen können. Wir haben drei Festivalzentralen, die Gasse, das Gewölbe und die Gstetten, das kann ich hier jetzt schon verraten, die alle drei sehr, sehr charakteristisch sind. Man hat das Festival nicht gesehen, wenn man nur eine von den dreien gesehen hat. Das ist auch jetzt nicht, die sind alle drei so unterschiedlich, so gleichwertig. Jeweils eine tolle Zusammenstellung an Projekten, die dort zu sehen ist. Auch für uns ganz neue Räume, ganz neue Herausforderungen, wie man mit dieser Art von Liegenschaften umgeht. Das ist toll. Die Passionswege sind zurück. Wir haben zwei Betriebe im 6. Bezirk, die auch sehr, sehr also total unterschiedlich sind und wo total unterschiedliche Sachen auch entstehen. Das ist ein, ja, auch nicht nur auf den Wunsch unseres Publikums und zu vielfachen Zuruf, sondern auch aus unserem eigenen Interesse. Das ist einfach ein Format, das so stark mit der Geschichte der Designweg verbunden ist, aber wo ich auch persönlich davon überzeugt bin, dass da noch viel drinnen ist, wo wir auch ganz neue Aspekte im Zusammenwirken von Handwerk und Design herausarbeiten wollen. Wir haben, wir ergänzen Design Everyday, was nach wie vor ein wichtiges Standbein der Vienna Design Week ist, nämlich in der Auseinandersetzung mit dem Alltagsgegenstand und dem Output an österreichischem Design für den Alltagsgegenstand, ergänzen wir um das Format Fokus, wo es um Designobjekte geht, die dezidiert nicht Alltagsgegenstände sind, sondern besonders irgendwie hervorgehoben, konzeptuell, experimentell, künstlerisch, skulptural sind. Da haben wir eine internationale, also eine Gastkuratorin, die Liv Weisberg, die eine wirklich tolle Zusammenstellung an Designerinnen und Designern, sehr, sehr international spannende Positionen. Die Stadtarbeit gibt es wieder, die sich auch sehr spezifisch mit dem 6. Bezirk auseinandersetzt. Da geht es um die sozialen Aspekte von Austausch, Handel, Geschäft. Was ist das jenseits des Kommerziellen? Da gibt's drei schöne Projekte, die wieder gemeinsam mit der Ersten Bank ermöglicht wurden. Dann wiederum auf der ganz neuen Seite haben wir dieses Jahr mit Kultur Gemma zusammengearbeitet, um das Festival zu einem vielfältigeren, zu einer vielfältigeren Veranstaltung zu machen, uns auch hin zu Leuten zu öffnen, wo wir immer überzeugt sind, dass es hier relevante Sachen gibt für die, die aber möglicherweise noch nicht einen Zugang gefunden haben. Die Leute, die regelmäßig zu Design Week kommen, wissen, dass es bei freiem Eintritt ist, dass das Programm sehr niederschwellig ist, dass wir versuchen, alle Leute mitzunehmen. Ich glaube aber, dass wir nach wie vor uns als Designszene, als Kulturbetrieb nicht bewusst sind, wo überhaupt eigentlich Barrieren bestehen, welche Leute eigentlich für sich nie in Erwägung ziehen, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Das ist ein Schritt in diese Richtung, das ein bisschen zu erweitern. Dann haben wir über einen Open Call eine Fellowship ausgeschrieben, die über 6 Monate mit uns arbeitet und auch Programm zum Festival machen wird. Das ist die Natalia Gurova, die sich ja auch stark mit den Designentscheidungen von Migrantinnen und Migranten auseinandersetzt, was die für einen Bezug zu Objekten, zu Möbeln haben, zu den spannenden Ausstellungen. Und darüber hinaus gibt es eine riesen Bandbreite an externen Partnerinnen und Partnern, die von der Produktpräsentation bis hin zur Performance, zum Vermittlungsprogramm und so weiter und so fort, diese Vielfalt im Festival, die sowohl Breite als auch Tiefe irgendwie ausmacht, die wir als Kernteam nie herstellen könnten. Also so viele Projekte kann man gar nicht beauftragen, so viel Expertise kann man gar nicht anhäufen, dass man diese externen Zusammenarbeiten ersetzen könnte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist einerseits natürlich in unseren Festivalzentralen viel, aber andererseits auch an vielen Locations in der ganzen Stadt. Wir haben auch immer nur empfehlen, den Leuten unsere App runterzuladen, die wirklich...
Gott sagen, das klingt jetzt überwältigend und alles ein bisschen viel, aber es gibt eine App und die ist wirklich in der Tat sehr funktional. Es zeigt einem dann auch immer an, wenn man irgendwo in der Gegend ist und dort einen Standpunkt, ein Programmpunkt, der Vienna Design Week stattfindet, wird dann das angezeigt via der App und auf dem Handy, was sich wirklich ganz gut bewährt. Lieber Gabriel, ich danke dir jetzt schon mal, wir sind alle schon sehr neugierig. Ab Ende August wird es das Programm online geben auf viennadesignweek.at und ab dann kann man sich dann sozusagen eh sehr einschlägig informieren und genau die Festivalzentralen sind immer ein ganz guter Anlaufpunkt, um zu starten und sich von dort dann
weiter zu handeln. Die sind dieses Jahr auch sehr super zu erreichen, also im 6. Bezirk unmittelbar unterhalb der Marienhofstraße sind 3 Punkte, wo man einfach ein Infostand hat, wo man auch hingehen kann und die Person dort fragen kann, so hey, wie funktioniert das? Wie funktioniert
in die Shownotes gleich, damit man es gleich und am gleichen Ort findet, etc. Gut, ihr Lieben, also vielen herzlichen Dank. Danke, lieber Gabriel, fürs Kommen und wir sehen uns alle wieder bei der Vienna Design Week.
Danke fürs Gespräch, es war so schön.